Hallo, liebe Fotopodcast-Freunde, zur Folge 104 des Fotopodcasts. Wir sind heute mal in einer ganz neuen Runde hier zusammen. Der altbekannte Stefan aus Kloppenburg ist dabei.
Ja, hallo Tino, jetzt bin ich schon der altbekannte Stefan.
Ja, du bist ja schon so einigen Folgen dabei. Und dann einen einmal Bekannten, den haben wir schon mal von einem oder in einem Interview mit dir, Stefan, kennengelernt. Nämlich heute haben wir den Marc Diekmann Lange aus Bremerhaven zu Gast. Hallo, ja. Marc.
Ja, hallo Tino.
So, wir haben die Folge wieder mit ein paar verschiedenen Themen für euch vorbereitet und wir haben aber ein Schwerpunktthema und das ist auch der Grund, weshalb wir den Marc hier zu uns eingeladen haben. Und der Schwerpunkt des heutigen Fotopodcasts soll sein das Fotografieren mit Systemkameras. Und Marc ist sozusagen Spezialist für die Systemkamera Olympus OMD EM5 und wird uns da ein bisschen was zu erzählen von seinen Erfahrungen und kann sich dann mal mit uns austauschen. Dann haben wir noch einen Audiotipp von Timo aus Dortmund zum Thema Graukarte. Dann haben wir uns überlegt, wir wollen jetzt mal unsere Reihe fortsetzen mit dem Thema, was habt ihr in den letzten 4 Wochen fotografiert? Und Stefan hat noch einen Tipp für euch. Er hat nämlich mit seinem neuen RSS-Reader eine interessante Seite aufgetan. Aber da wird er euch dann nachher selbst von erzählen. Und zum Schluss habe ich noch einen Tipp zum Thema Graufilter. Gut. Stefan, du hast den Marc eingeladen und erzähl mal, was hat dich bewogen, den hier zu uns in die Sendung einzuladen.
Ja, Marc und ich haben uns ja über das Thema Leica unterhalten. Und ich habe irgendwie kurz nach dem Interview von Marc, du hattest mir, glaube ich, eine SMS geschickt oder so, dass ich dich wieder angefixt hätte, dass du jetzt am Gucken bist, ob du dir nicht wieder eine Leica holst oder so, etwas in der Art war das, ne?
Ja, ganz genau. Mal wieder heiß gemacht.
Ja, mal wieder heiß gemacht, wie das halt manchmal so geht. Und irgendwann habe ich wahrgenommen, dass du alles an Spiegelreflex-Equipment feilgeboten hast und das auch veräußert hast. Und dann habe ich gedacht, so, der Marc, der hat sich jetzt eine Leica-Ausrüstung gekauft und ist wieder back to the roots gegangen. Und vor gefühlten 4 Wochen oder so habe ich spontan irgendwie mich dazu entschlossen, mich mit diesen Fujis, diesen X100 zu beschäftigen. Und die sind ja relativ ähnlich. Das sind ja auch Messsucherkameras mit, im Fall von der X100, mit einer festen Brennweite. Und ich habe mir gedacht, ich schreibe mal den Marc an und frag mal, ob er mir dazu raten oder abraten kann. Und bei der Gelegenheit habe ich festgestellt, der Marc, der hat gar keine Messsucherkamera und keine Leica. Der hat sich eine Olympus OMD gekauft. So. Und da habe ich gesagt, das ist doch Grund genug, mal in die Sendung zu kommen und ein bisschen was dazu zu erzählen. Was hat dich da bewogen?
Eigentlich das ganze Thema Gewicht. Und die beste Kamera, die man dabei hat, oder die beste Kamera ist eigentlich die, die man immer dabei hat. Und so eine D600, also Spiegelreflexkamera, ist ja oft zu groß, dass wenn man mal mit der Familie oder Freunden, Bekannten loszieht, erntet man öfters mal so komische Blicke, wenn man da eben so mit so einem großen Gerät dann um die Ecke kommt. So, und ich bin jetzt keiner, der jetzt großartig Veranstalten fotografiert oder welche Aufträge bekommt oder sonst irgendwas, sondern ich fotografiere hobbymäßig, möchte aber eben auch eine gewisse Qualität haben. Ich hatte mich dann eben umgeguckt, was gibt es alles am Markt, habe auch das eine oder andere probiert. Das Schöne ist, dass man ja bei vielen Kameras, wenn man die gebraucht kauft und nach einer gewissen Zeit doch merkt, das ist nicht das Richtige, kann man sie für einen verhältnismäßig gleichen Preis auch wieder verkaufen, sodass ich einiges probiert hatte. Und für mich war wichtig, ist die Geschwindigkeit und die Genauigkeit Autofokus, wo ja normalerweise diese spiegellosen Kameras ein bisschen hinterherhinken. Aber ich da festgestellt, dass speziell die Olympus da sehr gut unterwegs ist, speziell mit dem Kit-Objektiv, dass die der bei einer guten Lichtverhältnissen der D600 eigentlich von der Geschwindigkeit und Genauigkeit um nichts nachsteht. Das war so eines der Gründe. Und dass Olympus eben auch gute Objektive hat. Naja, wie gesagt, und Olympus ist auch bekannt dafür, auch mit dem Micro Four Thirds System, weil da ja auch Panasonic dabei ist und als Objektivhersteller noch auch Sigma, dass man da auf einen wahnsinnig großen Objektivpark zurückgreifen kann, wenn man möchte, die auch alle im Prinzip eine gute Qualität bieten. Also nicht alle, aber ein Großteil von denen. Ja, und dann habe ich es, wie gesagt, probiert und habe mich dann auch darin mehr oder weniger verliebt. Weil ein Grund, was ich eben halt auch noch haben wollte, war ein fester Sucher. Weil es gibt ja noch andere spiegellose Kameras, wo man aber immer mit externen Suchern arbeiten muss. Und da war die Olympus die, die dem am nächsten kam. Theoretisch die Sony Nex eigentlich auch, die Nex 6 oder 7. Die haben mich aber nicht so, was den Autofokus angeht, war der doch ganz schnell an den Grenzen. Vor allen Dingen, wenn das auch ein bisschen dunkler wurde, also dämmeriger wurde, da ist die Olympus doch noch besser unterwegs. Kommt zwar bei richtiger Dunkelheit nicht an den Spiegelreflex ran, aber für meine Verhältnisse ist das schon eine gute Sache.
Okay, lass mal eben kurz nachhorchen. Die Olympus OMD sieht fast aus wie eine Spiegelreflexkamera, ist aber keine Spiegelreflexkamera. Was guckt man denn dann auf so ein kleines Display?
Nee, also es ist so, dass die OMD ist ja der klassischen OM-Serie von Olympus von der analogen Welt nachempfunden, was das Design angeht. Deswegen hat die eben auch diesen typischen Spiegelreflex-Höcker da oben und dort sitzt ein kleiner Monitor drin. Mhm. Ein kleiner elektronischer Sucher, der eine recht hohe Auflösung hat, sodass man also sicherlich einen Unterschied zum Realbild sieht, aber das ist mittlerweile so gut geworden, dass einen das nicht mehr stört.
Also das Monitorbild, was du da siehst, ist so gut, dass das kaum von der Wirklichkeit zu unterscheiden ist? Oder sind das auch nur irgendwie ein paar... Also meistens ist es ja irgendwo so ein Megapixel oder so etwas, ne?
Ja, es ist, ich weiß gar nicht, was hat die 2, noch was Millionen Megapixel? Also weiß ich gar nicht genau, wie viel, aber also Pixel erkenne ich da selber nicht. Wichtig ist ja bei denen ja auch die sogenannte Bildwiederholungsrate, dass das eben auch nicht irgendwie flimmert oder auch dieses Nachziehen, was man ja beim Schwenken hat, was man ja auch manchmal so bei Live-View-Bildern dann auch manchmal so hat, wenn man so hinten auf das Display guckt. Und da sind die mittlerweile so gut geworden, die Kameras oder diese kleinen Sucher, dass das kaum noch sich unterscheidet. Sicher, man muss erst sich ein bisschen dran gewöhnen und vor allen Dingen, man muss sich den Kopf frei machen davon, weil viele Sachen sind ja eben eine Kopfsache. Wenn man sich da dann frei gemacht hat, dann stört einen das eigentlich nicht mehr. Und irgendwann mal lernt man auch die Vorzüge von diesen elektronischen Suchern zu genießen eigentlich.
Okay. Direkt mal noch eine Nachfrage. Wenn du da jetzt durchguckst, simuliert der die eingestellte Blende?
Ja. Ja, also die du siehst also einmal im Prinzip, ich weiß nicht, Spiegelreflexkameras haben ja mittlerweile auch ein Live-View hinten und man sieht das Live-Bild. Man sieht es im Prinzip so, wie man es einstellt, mit den Blenden, mit der Zeit, mit der Helligkeit kann man sich dann auch in den Einstellungen so hinterlegen, dass man das, was man sieht, ist nachher auf der Speicherkarte drauf. Mhm. Und das ist eigentlich das Angenehme dabei, dass man vorher eigentlich sieht, was hinterher auf der Speicherkarte drauf ist. Sicherlich, ich gehöre immer noch zu denen, die trotzdem noch mal einen kleinen Abgleich machen über den, über das Histogramm. Mhm. Weil weiß man ja auch, das ist ja auch nicht immer die Wirklichkeit, was so ein Display anzeigt. Aber aufgrund der Tatsache, dass das ja der Sucher ist, was man ja von den Lichtverhältnissen drumherum ja mit seinem eigenen Auge und Kopf abschattet, hat man da ja relativ gleiche Verhältnisse. Ja. Und man kann sich da schon recht gut drauf verlassen, was man da sieht. Also ich habe da schon meine Fotografiegewohnheiten etwas verändert zur digitalen Spiegelreflexkamera.
Okay, und die, wenn du jetzt bei Dunkelheit so ein Strobist-Bild aufnehmen wolltest, ist das dann auch stockduster im Sucher oder kann man dann auch sagen, zeig mir mal, was möglich ist und fang hier noch nicht an, die Blende zu simulieren?
Ja, also das kann man machen. Da bin ich allerdings jetzt letztes Wochenende, weil ich das noch nicht so häufig gemacht habe, auch ein bisschen an die Grenzen rangekommen, wo ich aber, denke ich mal, eher selber eigene Fehler gemacht habe. Da bin ich aber noch am Ausloten. Aber das ist auch eine der Vorteile eigentlich von dem Sucher, dass der das ja versucht, das Bild entsprechend aufzuhellen. Das rauscht zwar dann irgendwann mal, aber besser zur Kontrolle ein verrauschtes Bild als schwarzer Adler auf schwarzem Grund.
Genau.
Das ist dann schon besser. Nur ich hatte, wie gesagt, letztes Wochenende, ich glaube, eine kleine Blockade im Kopf oder in der Bedienung. Das hat nicht so funktioniert, wie es eigentlich sollte.
Ja, gut. Dann hast du einen recht stattlichen Zoo an Objektiven mittlerweile.
Richtig. Also die Kamera wird ja oder kann man ja kaufen mit dem sogenannten Kit-Objektiv. Dieses 12 mm, also 12 bis 50 mm, ist nicht besonders lichtstark mit 3,5 bis 6,3 Blende, aber es hat auch noch den Vorteil, dass es einmal abgedichtet ist, wie die Kamera selber auch. Das heißt, wenn man da mal so auf eine Fototour geht, wo es eigentlich wichtig ist, dass man das dabei hat, aber entsprechenden Umwelteinflüssen ausgesetzt ist, hat das schon mal riesengroße Vorteile. Und es hat dann auch man kann es umschalten, Motorzoom, was für die Leute, die eben als Videokamera benutzen wollen, das den flüssigeren Zoom-Bereich, also Zoom-Weg dann hat, und hat auch eine kleine Makro-Taste, wo man sagt, okay, ich kann da mal so ein Makro-Bild machen oder ich sag mal die Naheinstellgrenze verringern. Das war auch der Grund, warum ich das Objektiv mit dazu genommen habe. Eigentlich passt es nicht dazu, weil das ein bisschen größer ist, weil ja die OMD oder insgesamt diese spiegellosen Kameras, bis auf vielleicht die große Panasonic, lebt ja auch davon, dass sie sehr klein und handlich sind. Ja, und das ist der Grund, warum ich mich dann, also was die anderen Objektive angeht, dann auch auf Festbrennweiten fixiert habe, die da im Prinzip von 12 mm bis 45 mm derzeit reichen.
Das ist ja bei den Micro 4 Dritteln Verlängerungsfaktor von 2, also im Prinzip von 24 mm bis 90 mm hast du da jetzt
Genau.
Objektive, ne?
Richtig.
So. Und so ein richtiges Ultraweitwinkel gibt es, glaube ich, von Panasonic, so ein 7 bis 14 oder so. Das ist aber
7 bis 14, genau.
auch schon
Ja.
so eine interessante Sache. Also so jetzt im Handlingsvergleich, die Kamera ist viel kleiner, sagst du, als eine Spiegelreflex, viel leichter als eine Spiegelreflex. Ich sag mal, die Festbrennweiten tragen ja so oder so nicht so dick auf. Geht das in eine Jacketttasche reinzustecken oder sieht man dann irgendwie eher aus, als wenn man, ja.
Kommt drauf an, welche Hosentasche oder ne, Tasche man benutzt. Nein, also man kriegt es nicht ganz rein. Schon alleine, weil ich zu denen gehöre, die auch immer eine Streulichtblende drauf haben, die dann natürlich auch immer ein bisschen aufträgt. Und das Rausziehen aus so einer Tasche ist ja auch eher so hakelig. Aber das ist eine Kamera, die man sehr gut mit so einem Diagonalgurt, und das ist dann also kein Black Rapid oder wie die Dinger heißen oder Sun Sniper, weil die dann wiederum mir auch zu groß sind, sondern da habe ich mir von Enjoy Your Camera, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das heißt, das ist ein ganz dünnes Band, was man auch mit so einem Knopf dann losknipsen kann. Und die hängt dann so ganz locker um die Schulter und um die Hüfte. Und aufgrund des Gewichtes braucht man auch jetzt nicht so ein stabiles Ding zu haben, was so eine breite Auflage hat, damit es sich einschnürt. Das ist so, und deswegen hat man sie dann locker immer dabei, ohne dass sie großartig stört. Also in eine Tasche kann man sie leider nicht reinstecken. Da sind dann sowas wie du hast oder diese Panasonic GX7 oder auch die Pen-Serie von Olympus besser. Bloß letztere hat eben halt keinen fest eingebauten Sucher. Das war das Problem.
Okay.
Also ich hätte noch mal eine Frage zur Bildgestaltung. Ich weiß nicht genau, was du so, was so deine Hauptinteressen in der Fotografie sind, aber dem, was du so erzählt hast, entnehme ich mal, dass du jetzt kein Fotograf bist, der jetzt Hochzeitsshootings oder Porträtshootings oder solche Sachen machst, oder?
Ja, ich habe zwar schon Hochzeitsshooting gemacht im mehr oder weniger privaten Umfeld, die wohl auch ganz gut gewesen sein. Zumindest hat sich keiner beschwert, wenn man so sagen. ich weiß gar nicht, ob ich mir das mal, also als Zweitfotograf würde ich es gerne mal probieren mit so einer Kamera. Ich möchte nicht der Hauptverantwortliche sein, der alles verbockt nachher. Aber mich würde das echt mal interessieren, mit so einer Kamera so eine Hochzeit mal durchzufotografieren, ob das überhaupt möglich ist. Und ja, wenn ja, mit welcher Qualität? Weil wir wissen es ja selber auch, die kleinen Sensoren, die fangen dann ja auch irgendwann mal das Rauschen an, wenn ich so an Kirche denke oder wenn man an die Party hinterher denkt, da kann das ja doch schon mal ein bisschen an die Grenzen kommen, denke ich jetzt einfach mal so. Wobei die Olympus oder die Micro Four Third Kameras sind da wirklich schon sehr gut unterwegs.
Also ich habe neulich nochmal meine Fotos von 2009 durchgeschaut und als meine Nikon D80 zur Reparatur war, habe ich dann zwei, drei Fotoshootings mit der Nikon D50 gemacht mit 6 Megapixeln und ab ISO 400 wurde da gerauscht. Und ich habe gedacht, ey, trotzdem klasse Bilder geworden, was damals eben mit einer Kamera, die super langsam war, die total schnell angefangen hat zu rauschen. Man hat sich doch irgendwie Gedanken um die Bilder gemacht und es ist wirklich was rausgekommen. Und die Kamera, die OMD, die ist ja um Längen besser, was Rauschverhalten, was Tempo, was sonst was alles angeht. Ich behaupte mal, dass du da ganz klasse Bilder mitmachen kannst, aber man ist inzwischen natürlich sehr verwöhnt mit dem Equipment, was man heute zur Verfügung stehen hat. Aber was mich jetzt noch interessiert, das ist ja die Sensorgröße. Stefan hat es ja gerade schon gesagt, wir haben hier eine Kantenlänge von ungefähr 17 mal 13 Millimeter und sind da ja noch deutlich unterm DX-Format, so ungefähr 24 mal 16 Millimeter. Und das macht sich ja dann in der Bildgestaltung insofern bemerkbar, dass du diese Möglichkeiten der Freistellung des Objekts, dass es hinten schön unscharf ist, dass das ja nicht mehr in dem Maße möglich ist, wie du es bei einer DX-Kamera oder sogar bei einer Vollformatkamera hast. Hat sich das bei dir irgendwie bemerkbar gemacht?
Nun gehöre ich zu den Fotografen, die zum Beispiel selten Porträts machen oder eigentlich gar nicht. Also ich gehe meistens mit dem 12er los, vielleicht nochmal mit dem 20mm Objektiv los, was dann ja auch eher Richtung Weitwinkel oder Normalbrennweite geht. Und der Vorteil ist bei den Olympus oder auch Panasonic Objektiven, die sind im Prinzip auch schon voll offenblendtauglich. Das heißt, man tobt da mit dem 24 oder umgerechnet 24 mm und 2,20er Brennweite los. Sicherlich hat man da immer noch nicht so die geringe Schärfentiefe, aber da kann man schon ein bisschen was mitmachen. Es ist also nicht so dramatisch, wie man das jetzt mit den kleinen Digi-Knipsen hat. Aber da gebe ich dir recht, also das ist so das Einzige, was mir manchmal so fehlt. Vor allen Dingen, wenn man auch schon mal mit einer Leica fotografiert hat, die dann ja auch bei Vollformat komplett offenblendig arbeiten kann und das natürlich auch entsprechende Bildwirkung hat. Aber man gewöhnt sich dran und man arbeitet das eben entsprechend ein. Und wie gesagt, ich bin fast immer mit offener Blende dann unterwegs.
Mhm. Und na gut, du hast das Olympus 45mm, die 45mm Festbrennweite mit Blende 1,8. Mhm. Das wäre dann ja so ein Objektiv, wo du sagst, so, das nehme ich am ehesten, wenn ich mal ein Portrait-Shooting oder sowas in der Richtung habe, wo es da ein bisschen freigestellt sein muss. Das klappt dann ja auch schon ganz schön.
Mhm. Das auf jeden Fall, ja. Das funktioniert auch. Also das ist nicht ganz so schlimm, wie man sich das normalerweise vorstellt, aber man muss sich da eben halt ein bisschen mehr Mühe geben, wenn man eine geringe Schärfentiefe hat und auf ein paar Sachen mehr sich Gedanken machen. Aber auf der anderen Seite hat es dann aber auch manchmal den Vorteil, dass man nicht zu weit abblenden muss, wenn man eben halt eine höhere Schärfentiefe haben möchte. Mhm. Also man kommt dann auch nicht mehr in die Beugungsunschärfe rein und so weiter und so fort, weil irgendwo man geht nur noch bis maximal vielleicht Blende 8 oder so. Mhm. Und gar nicht mehr höher. Also weiter abblenden tue ich gar nicht bei den Dingern. Und ich habe auch ein Objektiv, was allerdings auch nur eine Blende 8 hat. Hat allerdings auch keinen Autofokus. Ist nämlich so eine Lenscap, 15mm mit einer 8,0er Blende. Das heißt, die ist eigentlich von vorne bis hinten scharf oder auch unscharf, je nachdem wie man sieht. Also es ist so eine leichte Grundunschärfe da drin. Und hat dementsprechend auch Bildwirkungen, die manchmal ganz interessant sein können. Also das ist so eine Geschichte, die hat man halt dabei und man kann ein bisschen Spaß haben, ohne dass man da jetzt sich was kaputt machen kann dabei.
Jetzt habe ich mal eine andere Frage. Hat sich einer von euch schon mal dieses neue Nokia Lumia 1020 zu Gemüte geführt, irgend von den technischen Daten?
Noch nicht. Ich warte darauf, dass wir die bekommen. Aber die werden, glaube ich, noch nicht ausgeliefert, ne?
Nee, das ist, glaube ich, noch
nicht so. Oder kommen jetzt gerade. Ja. Gut, das ist ja, das hat, was ist das, glaube ich, irgendwie 41 Megapixel oder was soll der Pudel haben? Gut, ist ja abgeleitet, die Nokia-Leute hatten ja schon mal die 808. Ja, war ja noch deren eigenes Betriebssystem drauf und das, die kam ja raus zu dem Zeitpunkt, wo Nokia ja die Entscheidung gefällt hat, auf Windows Phone umzuschwenken. Und das war dann so der, in Anführungsstrichen, Technologieträger, den sie noch schnell rausgebracht haben, mit diesen etwas über 40 Megapixel. Und etwas größerer Sensor, was sonst üblich war in so einer Kamera oder in so einem Telefon.
Genau.
Man soll auch telefonieren können damit, habe ich mir sagen lassen.
Also ich wurde neulich von einem Arbeitskollegen, wir suchen ja, im Prinzip sind wir alle auf der Suche nach einer Kamera, die wir immer dabei haben und die eine ordentliche Kamera ist und nicht irgendwie ein iPhone oder so. Ne? Oder ich sag mal ein Mobiltelefon mit integrierter Kamera. Das hat auch seinen Charme, aber irgendwie, man hat nicht die Möglichkeit, irgendwie Objektive zu tauschen. Man hat meistens nur einen digitalen Zoom. Ich habe keinen vernünftigen Auslöser. Es funktioniert irgendwie alles anders. Wenn ich was manuell kontrollieren will, dann brauche ich da eine App zu. Und ja, ich weiß, da gibt es jetzt wahrscheinlich wieder irgendwie ein paar, die sagen werden, mein Handy mit Fotoapparat kann aber dies, kann aber das. Und das ist aber alles im Prinzip ja kein Ersatz für eine vernünftige Kamera. Und bei dem Ding haben sie jetzt angeblich National Geographic Fotografen überzeugt. Die bauen da sogar so einen kleinen Kameragriff dafür, dass man also das Ganze etwas griffiger in der Hand halten kann und so einen richtigen Auslöseknopf hat. Und ich habe es jetzt nicht in voller Detailtiefe mir angesehen, weil das ja noch so ein ungelegtes Ei ist, aber da scheint ja auch so ein bisschen mit reinzuspielen, dass man vorne irgendwie was rumstellen kann. Ich weiß nicht, wofür das ist. Vielleicht Wechseloptik oder irgendwie was zoomen kann oder so. Und dann filmen und Belichtungswerte kann man einstellen mit Touchscreen und so. Das macht einen ganz interessanten Eindruck. Und ja, ich kann halt nur hoffen, dass die damit vielleicht nochmal die Industrie wachrütteln, weil also irgendwie stagniert das meiner Meinung nach. Also diese spiegellosen Kameras, da tut sich unheimlich viel. Da kommt regelmäßig was Neues raus, neue Objektive, neues dies, neues das. Aber bei den Telefonen, da ist im Moment irgendwie Sendepause.
Wobei ich dazu sagen muss, dass ich war mal auf einer Messe, wo ich die Möglichkeit hatte, das 925, das neue heißt es jetzt zukünftig Windows oder heißt es Nokia, also von Nokia testen zu können. Das kam da gerade neu raus. Und da sieht man ja im Prinzip immer die Werbung davon, dass man da ja nachts gute Fotos machen kann und, wenn man jetzt häufiger mal abends Fernsehen guckt. Mhm. Und wir hatten da die Möglichkeit auf dem Stand, die haben da so einen kleinen Kasten aufgebaut, wo innen drin so ein paar Figuren waren und man konnte dann von außen mehr oder weniger Licht reinlassen. Mhm. Und dann konnten wir das mal probieren und da war oben dann im Prinzip ein kleines Loch, wo man dann sein Smartphone ranhalten konnte und ein Foto von der Location machen konnte. So, und das erste Foto hatte der Kollege, beziehungsweise dort konnte ich dann mit dem 925 machen und das war schon recht beeindruckend, mit wie wenig Licht das Ding ausgekommen ist, ohne Farbverschiebung zu haben, ohne zu rauschen und so weiter und so fort. Und dann habe ich mein iPhone 5 rausgeholt, war deutlich schlechter, war zwar auch noch okay, war aber deutlich schlechter. Und dann habe ich dann das BlackBerry Z10 nochmal probiert und da war fast schwarzer Adler auf schwarzem Grund. Also konnte man nur noch die Konturen erkennen. Und da habe ich gesagt, meine Güte, da hat Nokia schon gut was hingekriegt mit der Kamera. Wobei man dazu sagen muss, dass Nokia ja eigentlich schon immer gute Kameras gebaut hat in den Geräten. Das waren ja auch eines der ersten, die überhaupt Kameras eingebaut haben in so einem Telefon. Es war auch schon gefühlte 100 Jahre her. Aber dass die, die haben es ja eigentlich immer ganz gut hinbekommen. Und wenn jetzt die Grundlage vom 808 da drin ist, das ist ja diese PureView-Technologie oder wie das ganze Geraffel da so heißt, gehe ich mal davon aus, dass die da und was Gutes hinbekommen. Mhm. Und mit 41 Megapixeln, also ich habe mir die Spezifikation jetzt von der noch nicht genau angeguckt, aber ich kenne die von der 808. Und da war es ja so, dass die ja nicht unbedingt immer 41 Megapixel hatte auf dem Bild hinten, sondern die haben dann ja auch dann Pixel auch verrechnet, um das Rauschen zu verringern oder eben halt um zu zoomen, in Anführungsstrichen. Und bei 41 Megapixel, ja gut, da kann man mal digital Zoom ansetzen, ohne dass man Qualitätsverlust sichtbar hat. Ne? Also ich bin da auch ein bisschen gespannt drauf auf so einem Gerät.
Also ich mache mir immer den Spaß und schaue ab und zu bei Flickr in der Kamerasuche. Und wenn man da mal sich die Bilder vom PureView 808 oder auch vom Lumia 920 anschaut, dann sind das schon beeindruckende Fotos, die da hochgeladen worden sind. Und da denke ich auch, dass da mein iPhone 5 nicht mitkommt. Ist schon klasse. Und wenn sich das dann noch dahingehend weiterentwickelt, dann bin ich sehr gespannt, ob wir demnächst dann überhaupt noch eine Kamera oder eine kompakte mitführen.
Ja, vor allen Dingen, was bei den Nokias ja gut ist, 925, 920, die haben der Anti-Wackel da drin, diese
Bildstabilisierung.
Genau, so heißt das Ding. Ist dort ja auch richtig. Das heißt nicht digital, sondern die haben das ja richtig, und da schlage ich jetzt mal wieder den Bogen zur OMD, ja einen integrierten wie heißt das Ding? Anti-Wackel.
Bildstabilisator.
Bildstabilisator, ganz genau. Wie ist es empfehlen? Die haben ja auch einen integrierten Bildstabilisator. Und wie gesagt, die Lumias haben es ja auch richtig, also nicht digital, sondern richtig. Und die OMD hat es ja auch im Gehäuse drin. Das heißt, und da ist da ja auch wiederum der Vorteil, wenn ich zum Beispiel auch ältere Objektive aber adaptieren möchte, ist es eben auch dann immer mit Bildstabilisation.
Zusammenfassend kann man nochmal sagen, du bist da stark ins Micro Four Thirds Geschäft eingestiegen. Und ich bin da im Prinzip komplett ausgestiegen. Ich hatte ja mit Stefan Will letztes Jahr um diese Zeit haben wir unseren ersten Podcast überhaupt zu diesem Thema gemacht, wo wir das mal aufgeworfen haben. Und da hatte ich eine Panasonic GF1 mit so einem, insbesondere mit dem 1,27mm, was du auch hast. Und ich finde, das hat hervorragende Freistellmöglichkeiten, das Objektiv. Aber bei mir ist, ich hatte ja von dir noch den Tipp bekommen, guck dir mal die Panasonic GX7 an. Auch da haben sie im Moment irgendwelche Magnum-Fotografen mit ausstaffiert, die da jetzt gerade kräftig die Werbetrommel für rühren und sagen, okay, früher haben wir eine Leica benutzt und Film und jetzt benutzen wir die Panasonic GX7. Aber ich wollte einen Messsucher haben. Ich wollte mal wieder durch ein Stückchen Glas gucken oder Optik und bei mir ist es eine Fuji X100 geworden. Ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Also ich habe mich nur im Endeffekt von meinem kompletten Micro Four Thirds Kamera und Objektiv Zoo trenne ich mich gerade noch und ich hoffe, dass ich da natürlich irgendwie noch halbwegs mit Geld aus der Nummer rauskommen, aber das ist natürlich immer irgendwie bitter, wenn man dann was anderes hat.
Was für ein Objektiv hast du denn noch, was ich vielleicht erben könnte?
Du, da war auch, ich hatte ja nur die Kamera mit dem Kit-Objektiv gekauft und hatte mir sofort am darauffolgenden Tag damals ein 1,27mm geholt, was ich auch gesehen hatte, dass du das auch hast, deshalb habe ich das gar nicht erst angeboten und das war's. Ich hatte immer noch mal drüber nachgedacht. Also mir war ja wichtig, dass ich einen ganz normalen, regulären Blitzschuh habe, mit dem man auch mal einen Funkauslöser betätigen kann. Und halt mit kleinem Besteck irgendwie halt trotzdem gute Blitzbilder machen kann. Und naja, im Endeffekt ist es da so richtig wirklich nie zugekommen. Also immer, wenn ich dann gesagt habe, so, jetzt brauche ich aber hier auch, dann habe ich halt meine Spiegelreflexausrüstung in der Gegend rumgerollt, um da auch nichts anbrennen zu lassen. Und wie jetzt im Urlaub, das war in der letzten Sendung, hatten wir da ja so ein bisschen drüber gesprochen. Tino hatte ja auch berichtet von seinem Irland-Urlaub, wo er da fotografiert hat mit der NEX Kamera, da hatte ich halt auch nur meine Panasonic, immer mit dem 1,27mm. Also ich will jetzt nicht sagen, da kann man alles mitmachen, aber man kann schon so super viel damit fotografieren, dass man auf jeden Fall dichter an einer Spiegelreflex oder großen Ausrüstung dran ist, als beispielsweise jetzt mit einem Mobiltelefon. Wobei ich immer noch dazu sagen muss, Mobiltelefon ist auch eine ganz fantastische Sache, aber es ist eben, es hat mehr mit Schnappschuss zu tun, als mit, ich mache jetzt mal ein Foto, was ich, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen ausgestalte oder so. Was nicht heißt, dass man das beim Handy-Grafieren oder was auch immer da nicht auch machen kann, aber ich finde, das hat nochmal eine andere Qualität. Also diese kompakten oder wie ich das jetzt habe, das Gehäuse ist ja kaum größer, so eine X100, das ist ein ganz spezieller Markt, der da bedient wird, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass da Leute gibt, die sich dafür interessieren. Ja, gut. Ich würde sagen, wir haben noch vom letzten Mal CW Color Fotobücher haben wir verlost, und der Timo aus Dortmund hatte sich ja eins davon verdient. Zu Recht, weil er hat uns noch einen zweiten Audiotipp zugesendet, und den möchte ich euch jetzt mal gerne vorspielen. So, viel Spaß mit Timo aus Dortmund.
Hallo zusammen, hier ist nochmal der Timo aus Dortmund mit dem zweiten Fototipp zum Thema Graukarte. Was ist eine Graukarte? Eine Graukarte ist ein Stück Plastik oder Pappe, was, wie der Name schon sagt, grau ist. Aber nicht irgendein Grau, sondern ein neutrales Mittelgrau. Neutral ist wichtig, nämlich der erste Anwendungsfall für die Graukarte ist der Weißabgleich. Der Weißabgleich sorgt dafür, dass ich in einem Bild möglichst realistische Farben habe. Dafür brauche ich aber eine neutrale Referenzfläche, zum Beispiel eine Graukarte. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Weißabgleich mit einer Graukarte zu machen. Die erste Möglichkeit ist direkt in der Kamera. Hierfür fotografiere ich die Graukarte möglichst formatfüllend, gehe dann in die Einstellung der Kamera und sage ihm, hier mach mal bitte auf das Bild einen manuellen Weißabgleich. Wenn ich RAW fotografiere, kann ich den Weißabgleich auch hinterher im RAW-Converter machen. Hierzu reicht es, wenn auf irgendeinem Bild die Graukarte mit drauf ist, dann gehe ich mit der Weißabgleichspinpette auf die Graukarte, mache so meinen Weißabgleich. Den Weißabgleich kann ich dann auf die anderen Bilder synchronisieren und habe dann in jedem Bild den korrekten Weißabgleich. Der zweite Anwendungsfall für die Graukarte ist die Belichtungsmessung. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben ein Model mit dunklen Haaren, einem schwarzen Kleid vor schwarzem Hintergrund. Jetzt wollen wir dieses Model gerne fotografieren. Wenn wir das mit der Automatik machen, dann kriegen wir ein Bild mit komisch grauem Hintergrund und einem grauen Kleid. Das wollen wir nicht. Und woran liegt das denn? Liegt daran, dass unsere Kamera versucht, möglichst alles neutral grau zu machen. Zumindest so im Mittel. Das funktioniert in den meisten Situationen auch halt nur in diesem Fall nicht. Hierfür können wir dann die Graukarte benutzen. Wir haben gerade gelernt, dass die Graukarte mittelgrau ist. Das heißt also, wenn ich meiner Kamera sage, belichte mal diese Graukarte richtig, dann macht die Kamera das auch richtig, weil sie ja auch ein Mittelgrau erwartet. Dazu nehmen wir die Graukarte, packen sie vor das Gesicht des Models, gehen mit der Spotmessung her, messen die Belichtung, nehmen die Werte, übertragen sie in den manuellen Modus und können dann weiter fotografieren mit einer richtigen Belichtung. Das funktioniert natürlich nur, wenn sich die Belichtung nicht groß ändert, aber in den meisten Situationen, wenn man gerade drinnen fotografiert oder so, ändert sich die Belichtung auch nicht so schnell, dass das eine Rolle spielen würde. Jetzt möchte man natürlich auch bei Model-Shootings auch mal Blitze einsetzen. Dann funktioniert die Methode mit der Spotmessung natürlich nicht mehr. Aber man kann die Graukarte trotzdem für die Belichtungsmessung benutzen. Und zwar wie folgt. Man geht hin, packt die Graukarte wieder vor das Gesicht des Models und macht jetzt wieder ein Bild möglichst formatfüllend von der Graukarte. Hier ein bisschen aufpassen, dass man die Blitze nicht abschattet mit dem Körper. Also wenn man Zoom hat, mal ein bisschen ranzoomen, sodass man möglichst großen Abstand hat. Ja, jetzt guckt man sich das Bild auf der Kamera an und schaltet sich dazu das Histogramm ein. Und dann sieht man im Histogramm genau einen Peak. Und zwar da, wo die Graukarte ist. Sollte dieser Peak jetzt genau in der Mitte liegen, dann ist meine Belichtung richtig. Sollte er zu weit rechts sein, ist es zu hell. Das heißt, ich muss die Blitze nachregeln, nach unten regeln oder die Blende weiter schließen. Andersrum genau, wenn er zu weit links liegt, dann Blitze hochdrehen, Blende auf, je nachdem, was ihr haben möchtet. Ja, diese Methode hat mir schon viel geholfen, hat mir einen teuren Blitzbelichtungsmesser gespart. Ich setze sie häufig ein und hoffe, sie hilft auch euch. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Ausprobieren und viel Spaß noch beim Podcast hören. Tschüss, Timo aus Dortmund.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Timo. War ein guter Tipp, kann man direkt mal ausprobieren.
Tino aus Vechta, nicht Timo aus Dortmund, benutzt.
Ja, ich komme ja ursprünglich aus Dortmund, insofern ist es noch lustig.
Ich hatte gerade noch die Hoffnung, wir können es irgendwie nicht so verwirrend gestalten, aber es ist natürlich jetzt Timo und Tino aus Dortmund. Wollen wir nicht mal irgendwie ein Hörertreffen dann in Dortmund veranstalten?
Ich fände das total gut.
Da dürfen dann aber nur Timos und Tinos hin, oder was?
Nein, da dürfen alle Freunde von Timo und Tino mitkommen. In Dortmund gibt es einen schönen Tierpark, in den man gehen kann. Es gibt den Westfalenpark, in den man gehen kann. Man kann zum Fußball gehen. Man kann dort viel machen.
Ja, dann steht dem Ganzen ja erstmal nichts mehr im Weg.
Aber vielleicht könnte uns jemand bei der Organisation helfen. Jemand, der da vielleicht vor Ort wohnt.
Zum Beispiel der Timo.
Zum Beispiel der Timo, genau.
Also Timo, falls du da Ambitionen hast, du kannst es gerne machen, aber wir müssen da irgendwie uns selber noch mal ein bisschen weiter organisieren. Nochmal zu dem Tipp, wer von euch setzt denn eine Graukarte ein?
Also ich habe diesen X-Ride Color Checker. Mhm. Und da ist die Graukarte sozusagen so ein Nebenprodukt, was die da eben mit eingebaut ist. Und ich nehme die schon mal. Wenn ich also irgendwie ein kleines Fotoshooting habe, dann drücke ich der Person vor der Kamera mal eben die Karte fürs erste Testfoto da in die Hand. Oder wenn es irgendwie was Offizielles ist, dann hat man gleich den optimalen Weißabgleich in Lightroom und dann...
Also ja. Das ist dann bei dir Graukarte, die Weißabgleichhilfe, ne?
Genau.
Aber der Timo, nicht der Tino, aus Dortmund, der nicht der Tino aus Vechta, der ursprünglich aus Dortmund gekommen ist, hat ja auch noch den Tipp ausgesprochen jetzt gerade, dass man die Graukarte auch super zur Belichtungsmessung benutzen kann. Und das ist natürlich für alle Strobisten sozusagen eine wahnsinnige Hilfe. Die sollten am besten jetzt nochmal zurückspulen und sich das Ding nochmal anhören. Weil man dann wird nicht sich ein Blitzbelichtungsmesser in weiten Teilen sparen kann und kann den von seiner Kamera benutzen.
Genau, das einzig Schwierige ist eben, dass diese Graukarten je nach Ausführung eben auch nur eine begrenzte Größe haben. Und beispielsweise in diesem Color Checker, da ist die Graukarte, die hat so etwa die Größe einer kleinen Handfläche. Mhm. Und wenn ich die sensorfüllend abfotografieren will, dann stehe ich manchmal schon vorm Blitz oder dann bin ich der Lichtquelle im Weg. Und ich finde das ein bisschen schwierig. Es ist sicherlich in vielen Fällen auch möglich, aber mir wäre das jetzt zu fusselig und fisselig. Ich arbeite meistens damit, dass ich, ich habe auch einen richtigen Blitzbelichtungsmesser, aber zur Sicherheit schaue ich mir immer nochmal das Histogramm generell ein. Und ich habe in letzter Zeit immer mehr mit dem Histogramm gemerkt, weil ich gearbeitet, weil ich gemerkt habe, dass das wirklich sehr zuverlässig ist. Wenn man also wirklich sieht, dass die Lichter in meinem Foto überhaupt nicht vorkommen, dann kann ich davon ausgehen, dass das Bild meistens eine Blende unterbelichtet ist. Und dass ich also das Histogramm immer zur Belichtungseinschätzung doch immer noch zu Rate ziehe und damit meist auch richtig liege.
Ja, ich habe meistens eine Graukarte dabei, auch eine zu klein geschnitten, damit man wenigstens eine im Bild haben kann und auch eine in DIN A4 Größe. Muss aber sagen, wenn ich so auf Fototour gehe, also die DIN A4-Größe habe ich meistens nicht dabei, die liegt meistens zu Hause, weil ja eben zu groß. Ich hole es eigentlich zu selten raus oder bei den Motiven, die ich habe, brauche ich es auch nicht unbedingt. Ich denke mal, wenn man ein richtiges Fotoshooting hätte, würde man es oder würde ich es vielleicht mal rausnehmen, zumindest für das erste Foto, um das ein bisschen abzugleichen. Mit dem Tipp, mit der Blitzbelichtung oder überhaupt mit der Belichtung, den kannte ich schon, den habe ich auch schon mal auf einem Workshop anwenden können und dürfen, aber eben mit einer großen Graukarte. Und das hilft also schon ganz ungemein. Also man muss sicherlich seine Testschüsse machen und sich dann eben halt anhand des Histograms ranhangeln. Aber das geht deutlich schneller, als wenn man das eben über normale Einschätzungen macht. Mhm. Wobei irgendwann mal kommt natürlich auch die Erfahrung auch dazu. Aber ich bin nicht so der Blitz- oder Strobist, der da so viel mitmacht. Deswegen hilft das da eigentlich ganz gut. Mhm.
Naja, in dem Augenblick, wo eine gewisse Unsicherheit bei einem selber aufkommt, da ist einem ja nachher eigentlich jedes Mittel recht, um ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Und wir haben ja jetzt ganz viele Sachen genannt, halt Graukarte, Histogramm und natürlich auch einfach die optische Beurteilung des Bildes. Ist da alles drin? Ist da alles drum? Ist da alles dran? Ich sag mal so, was mir da noch so einfällt, ist, wenn ich jetzt gar keine Graukarte dabei habe, wie zur guten alten Zeit, als man noch analog fotografiert hat, da hat man dann auch schon mal zur Belichtungsmessung seine Handinnenfläche herangezogen. Meine ist eine Blende heller als eine Graukarte. Und ja, dann habe ich die eben angemessen. Was genauso toll funktioniert, also im Endeffekt muss man ja dann unter Umständen an ein Model rantreten und sagen, halt ja mal das Ding hier vors Gesicht, was ich irgendwie ziemlich ungünstig finde. Und naja, da jetzt die Hand kann man eigentlich ganz gut immer als Versuchsobjekt erstmal, wenn man einen Blitz aufgebaut hat oder so, auch schon mal benutzen und den sozusagen seine eigene Handinnenfläche fotografieren. Das geht auch noch ganz gut, auch wenn man jetzt irgendwie ja, also vom Abstand her 70 Millimeter oder was, kann man auch noch irgendwie gerade eben hinbekommen. Ja, weil ich kann meine Hand ja nicht 2 Meter von der Kamera weghalten.
Würde ich nicht machen, dann.
Also, vielleicht kann ich's, aber dann kann ich ja nicht mehr durch die Kamera durchgucken. Also, ich meine, ich will durch die Kamera durchgucken und ich habe zwar lange Arme, aber nicht 2 Meter.
Hm. Ja, aber du musst mit dem Selbstauslöser arbeiten und dann eben doch mal nach vorne rennen. Und
Stativ, ja, okay. Klar.
Genau.
Oder Assistent.
Oder Assistent oder eben, ja, 1000 andere Möglichkeiten. Also, wenn keine Graukarte zur Hand ist, der Weißabgleichstipp funktioniert damit nicht, aber der Belichtungstipp. Müsst ihr mal ausprobieren, wie eure Handinnenfläche da so ist. Und ich glaube, die sind irgendwie alle ziemlich, ziemlich gleich, dass so eine ein bisschen mehr, also in Plusrichtung muss man dann korrigieren, dann ist gut.
Naja, vor allen Dingen, die ändert sich ja übers Jahr nicht großartig, weil die Handinnenfläche ja nicht so der Sonne ausgesetzt ist wie die restliche Haut. Mhm. Und man sieht es ja auch bei etwas Dunkelhäutigeren, dass die Handflächen bei denen auch immer in der Regel etwas heller sind als die Rest der Haut. Mhm. Also da kann man sich einmal einmessen, denke ich mal, und da verändert sich nichts Großartiges, außer vielleicht, wenn man sich die Hände nicht gewaschen hat.
Also mit anderen Worten, die Hände meiner Töchter, die sind da teilweise ungeeignet, aber
unsere Tipps werden immer besser, ich merke das hier schon.
Aber die Hände von denen sind auch nicht so groß. Ja, gut, kommen wir zu unserer allseits beliebten Rubrik. Was hast du in den letzten Wochen fotografiert? Tino, hast du was fotografiert?
Du, ich fotografiere ständig und vielleicht auch ein kleiner Fototipp. Ich war im Wolf Center Dörrfehrden. Dörferden ist ein Ort bei Verden und Verden ist ein Städtchen in der Nähe von Bremen. Für all diejenigen, die das jetzt noch nicht sofort zuordnen können. Und das Wolf Center, das ist also eine Einrichtung, ja, es ist so in einer Waldgegend gelegen und dort werden zwei Rudel Wölfe gehalten in großen Gehegen, also artgerecht kann man dazu sagen. Und eines dieser Rudel ist ein Rudel, was mit Handaufzucht groß geworden ist und eins ist ohne ja menschliche Nähe aufgezogen worden oder aufgewachsen. Dann gibt es dort noch ein Wolfshund-Rudel, also eine Hunderasse. Und das ist sehr schön. Man bekommt dort eine ganz, ganz wunderbare Führung, die etwas über eine Stunde dauert. Man erfährt sehr, sehr viel über Wölfe generell, über das Vorkommen in Deutschland. Und ich glaube, dieses Wolfcenter hat sich zur Aufgabe gemacht, diesen Mythos vom bösen Wolf zu löschen in den Gedanken und mal wirklich über den Wolf aufzuklären und dass es ein Tier ist, vor dem man keine Angst haben muss. Dennoch ist es ein Tier, was vor der Kamera unheimlich spannend zu fotografieren ist. Und man hat auch in diesem Wolfcenter die Gelegenheit dazu, bei dieser Führung, da wird immer so eine Art Showfütterung veranstaltet. Die Tiere müssen ihr Futter bekommen. Und die Tierpflegerin, die dann diese Führung macht, hat einen Eimer dabei und wirft so mundgerechte Fleischhappen von Unfallopfern, also von Tierunfallopfern, von irgendwelchen überfahrenen Schafen oder Rehen, wirft die dann dort eben in dieses Gehege und man kann den Wölfen dann oder einem dieser Wolfsrudel kann man dann zuschauen, wie die eben sich um die Fleischstücke schlagen, will ich nicht sagen. Also wie die dann beispielsweise den fliegenden Fleischstücken dann entgegenspringen und auch die Zähne fletschen. Und das sind ganz, ganz beeindruckende Bilder, die man da gewinnen kann. Und ich bin zweimal dort gewesen. Und diese Gehege haben so eine Art hohen Zaun drumherum. Und diese Gitterstäbe sind relativ schmal. Ich habe das natürlich nicht gemessen, aber ich schätze mal, die liegen so bei 4-5 Zentimetern. Und da passt dann natürlich keine Linse komplett durch, aber man kann so ein Objektiv da schon mal sehr nah dran halten und hat dann auch, wenn man wirklich nah dran steht, auch keine Gitterstäbe mehr vor der Linse und kann ganz wunderbar fotografieren. Für all diejenigen, die sich da näher für interessieren, dort gibt es auch so Fotoklappen, die man mieten kann und es gibt auch so Foto-Events, wo man dann mal einen ganzen Tag oder an Tagen bei den Wölfen sein kann, ohne dass dort weitere Zuschauer sind, wo man sich also ganz in Ruhe diesen Wölfen mal widmen kann und zuwenden kann und hat dann die Gelegenheit, mehrere Stunden dort zu fotografieren und einfach mal so einem Wolf oder so Wölfen nahe zu kommen, einfach mal die Körpersprache im Rudel kennenzulernen. Wie ist das, wenn ein Wolfsmännchen besonders dominant ist und wie verhalten sich dann die anderen Rudeltiere, wenn die dann unterwürfig diesem Alpha-Männchen da gegenüberstehen? Das sind ganz, ganz interessante Bilder, die man da einfangen kann. Ich habe jetzt da nur während der Fütterung fotografiert und auch mit meiner D800. Ich hatte dann das 70-200 Nikon-Objektiv mit Blende 2,8 drauf und habe dann bei ISO 800, das ist fotografiert, das ist überwiegend bewaldet, so dass man meistens im Schatten fotografiert und dann in RAW und dann habe ich immer durchs Gitter praktisch oder direkt vorm Gitter gestanden und fotografiert und ich finde, da sind ein paar ganz schöne, eindrucksvolle Bilder zustande gekommen, wie das so ist, wenn man wirklich diese Fütterung dauert, dann 5 Minuten, dann hält man eben drauf und da ist natürlich nicht das eine super Bild dabei, als wenn man den ganzen Tag dazu bringt, aber ich denke so für so ein paar Schnappschüsse, die ich dann eben da gemacht habe, sind die ganz gut geworden, das hat mir wirklich Spaß gemacht und da ich ja auch beruflich mit Kindern und der Biologie zu tun habe, ja, habe ich da auf jeden Fall Material, was ich da einsetzen kann. Und das ist dann ja immer viel lebendiger, als wenn man irgendein Buch aufschlägt und da irgendwelche Bilder von Wölfen sieht.
Kann ich unterschreiben. Ich habe sowas im Hannoveraner Zoo auch erlebt, wo das Wolfsgehege für mich eigentlich fast am interessantesten war, weil man relativ nah ran konnte. Also mit dem langen Arm hätte man theoretisch durch die Gitter greifen können, was man natürlich nicht machen sollte beim Wolf. Aber das war alles auch deutlich authentischer als die Löwen, Leoparden, die da auch waren, die halt hinter Glas waren. Das wirkte nicht ganz so wirklich wie jetzt so ein Wolfsrudel, ja, was ja nun mal eben theoretisch und auch, glaube ich, mittlerweile praktisch auch in Deutschland vorkommen kann.
Ich habe euch gerade mal hier in unsere Show-Vorbereitungsdokument mal eben den Link zu den Fotos gepackt. Dann könnt ihr, die wir hier gerade aufnehmen, da mal gerade einen Blick drauf werfen.
Ja, dann knistert es natürlich in der Aufnahme wie bescheuert, wenn wir das jetzt alle abrufen, aber gut, sei es drum. Den Link können wir doch bestimmt auch, ja, das ist ja bei Flickr, ne? Packen wir mit in die Shownotes. Genau. Da können die Zuschauer sich das auch angucken. Also, ich habe in der Zoo- und Tierparkwelt ja auch fotografiert, aber nur mit meiner X100 und habe jetzt natürlich nicht solche ich bin einfach nicht so nah rangekommen, ne? 35 mm kannst du ja nur das fotografieren, wo du so einen normalen Zugang zu hast. Und da musst du schon ziemlich dicht dran. Habe ich ausprobiert. Und ich habe für den Fotopodcast 103 Fotocopter, da habe ich auch insgesamt 3 oder 4 Bilder, die ich mit der X100 gemacht habe, drangehangen. Und ja, ich habe noch bei einem anderen Interview Fotos aufgenommen und bin einfach von der Kamera auch so ein bisschen begeistert. Also bisher gefällt mir das alles sehr gut und das hat Spaß gemacht. Und so in der Art Porträts zu fotografieren, ein bisschen was von der Umgebung zu zeigen, dafür ist die Brennweite natürlich irgendwie top. Und fand ich ganz gut. Hast du irgendwas fotografiert, Marc?
Ja, einige nicht ganz so interessante Sachen, weil ich hier ehrenamtlich in Bremerhaven bei der Mittelstandsvereinigung bin, habe ich eine Veranstaltung fotografiert. Nicht ganz so wahnsinnig spannend, auch nicht veröffentlicht. Mhm. Aber genau vor 4 Wochen, das kommt nämlich genau hin, habe ich nämlich meine 45 mm Linse mal ausgeführt und mal spazieren gegangen in Bremerhaven und da mal so ein bisschen rumgespielt. Jetzt nicht als typische 90 mm Bilder oder 45, sondern auch mal so ein bisschen, ja, ein paar Schritte zurück, dass man mal ein bisschen mehr drauf bekommt. Und habe unter anderem mal ein Bild mal gemacht. Jetzt muss ich das selber noch mal eben ganz kurz suchen. Hier ist es, wo ich mal diese sogenannten Artfilter mal einfach probiert habe. Wo ich gesagt habe, komm, weil das, da ist die Olympus ja auch für bekannt, dass die erstens recht gute JPEGs hinbekommt, dass man also nicht mehr ganz so viel nachbearbeiten muss, wenn man nicht möchte. Und eben diese diese sogenannten Artfilter, die sicherlich viel auch verspielt sind, hat aber den Vorteil, wenn man mit RAW fotografiert, dass man dann immer noch das Originalbild hat, neben diesem Bild, was eben diesen Artfilter dann bekommen hat. Und da habe ich dann auch mal ein bisschen rumgespielt und konnte dann mal so eine kleine Szene einfangen von unserer Weser mit ein bisschen Schlick da drauf, weil gerade Niedrigwasser war, paar Wolken im Hintergrund, wo man die Strahlen dann auch sieht von der Sonne in einem leichten schwarz-weiß-bläulich eingefärbten Ton. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Altfilter heißt, das habe ich mir vergessen zu notieren. Habe ich aber dann auch unbearbeitet bei Flickr reingestellt und selbst da haben dann einige das Ding an Sternchen dran gemacht, weil denen das gut gefallen hat. Nee, gar nicht wahr. Bei dem Bild ist gar kein Stern dran. Entschuldigung. Das andere war ein Spielerei mit dem Nick-Filter hier mit Silver FX.
Ja, mach mal schnell nochmal ein Ständchen dran hier.
Ah, du hast das. Ich sehe gerade, du hast auch genau das Bild gesehen, was ich auch meinte.
Okay.
Super, jetzt ist auch ein Stern dran.
Gut, packen wir auch einen Link von in die Shownotes.
Jo.
Dass man sich da mal einen Eindruck von verschaffen kann, was das so war. Ich habe noch so eine relativ lustige Geschichte gefunden. Es ging, oder Tino hatte das anmoderiert mit dem RSS-Reader. Also ich bin so ein bisschen knatschig, dass Apple vor einem gefühlten Jahr aus dem Browser die RSS-Funktionalität ausgebaut hat. Und ich habe dann, wie viele andere auch, so einen Google-Reader benutzt, also einen der ein Programm, was die Google-News-Funktion, wo man dann mit ein bisschen Schmerzen seine RSS-Feeds halt so reinladen konnte. Und dann konnte man da diese RSS-Geschichten lesen. Da war ich halt immer top informiert. Und dann hat das eigentlich kontinuierlich abgenommen, weil die Programme alle irgendwie einfach nur schmerzhaft waren. Die sind alle naselang abgestürzt und dann ist das halt irgendwie nicht klar. Und jetzt habe ich vor kurzem mir mal wieder ein NetNewsWire installiert. Das war mal eine Bezahlsoftware, da ist auch mittlerweile eine freie Version von raus, weil die Entwickler damals wohl kein Geschäftsmodell mehr gesehen haben. Ich hoffe, dass das wieder ein bisschen belebt wird, weil das Programm eigentlich ganz, ganz nett ist. Und in dem Zusammenhang habe ich dann da meine alten RSS-Feeds wieder reingeschmissen. Und siehe da, bei Petapixel habe ich einen ganz netten Artikel gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr euch das Bildchen da schon mal angeguckt habt. Also da hat wohl irgendjemand sich in vorgenommen, Alligatoren zu fotografieren, hat da die Kamera auf ein Stativ gebaut und das so schön ins Alligatorengehege dann reingestellt. Und ich weiß gar nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann. Dann wird es dunkel und dann wurde es Nacht und dann hat er da ein paar coole Blitzbilder gemacht. Also da sind in unmittelbarer Nähe des Stativs sind schon irgendwelche Alligatoren in ziemlich groß. Und im Hintergrund sieht man dann wunderbar den Sternenhimmel, weil der Blitz natürlich nur so 5 bis 10 Meter ins Bild reinreicht. Aber der Sternenhimmel setzt sich irgendwie quasi ungehindert im Wasser fort. Und da gucken also so gefühlte 100 Fotografen will ich nicht hoffen, weil die, also 100 Alligatoren oder so, da mit den Augen über die Wasseroberfläche und das reflektiert dann so ähnlich wie Katzenaugen. Braucht man einen kleinen Augenblick, bis man verstanden hat, wie das Bild überhaupt zu verstehen ist. So, und irgend so ein Alligator hat sich wohl die Kamera dann zu Gemüte geführt, mitsamt dem Stativ, und dann war das alles im Wasser. Und nach über einem Jahr hat er das dann zurückbekommen, weil irgendein anderer Alligator das dann wohl wieder aus dem Wasser rausgeholt hat. Und das Bild können wir überhaupt nur sehen, weil die Karte hat das überlebt, die Kamera, da ist ein bisschen drauf rumgeknabbert worden. Ich weiß jetzt nicht genau, die kann nicht mehr funktionieren, das Optiv mit Sicherheit auch nicht. Ich weiß auch nicht, was so ein Alligator für eine Beißkraft hat. Also ich würde mir vorstellen, wenn der da mal probiert hat, ob so ein, was ist das da, ein Canon 2,817-35 lecker ist, da bleibt ja nicht mehr so super viel von über. Man sieht es leider nicht von vorne, ob die Linsen noch in Ordnung sind, aber ich sag mal,
glaube ich nicht.
Der Blechring von vorne, der sieht schon das irgendwie ziemlich angenagt aus.
Und auch das Loch oben neben dem oberen Display oder vor dem Display.
Ja.
Da ist auch irgendwie ein dickes Loch drin. Also fehlt ja so einiges an der Kamera.
Manch einer hat ein Loch im Zahn und hier hat der Zahn ein Loch gemacht. Ja, also.
Ja, Blitzschuh sieht auch ein bisschen verbogen aus.
Ich hatte Tino gerade schon erzählt, ich habe so einen amerikanischen Podcast, den ich auch ganz gerne höre, und da hatten sich auch zwei Fotografen drüber unterhalten, die wollten in irgendeinen so Alligatorenpark rein, um dort Vögel zu fotografieren, also so Wildlife Fotografen. Und da ist dann wohl auch zu Beginn der Parköffnung hat dann einer der Wärter vorgeschlagen, dass er erstmal eine Runde über die wohl eingezäunten Wege dreht und guckt, ob da nicht so ein Alligator rumläuft. Und da wollte ihn auch keiner von abhalten. Und obwohl die Leute wohl alle schon gewartet haben, haben sie alle geduldig nochmal 10 Minuten gewartet, bis der erste Kontrollgang sozusagen abgeschlossen ist. Also wenn ich mir das hier so angucke, das sind ja sehr beeindruckende Tiere und ich glaube, die stammen noch aus einer anderen Epoche. Da gibt's nur Fressen und gefressen werden. Ist der Dropster gelutscht. Die kennen, glaube ich, keine Gnade. Anders vielleicht als
wobei die das Erstere machen.
Ja. Ja. Gut, Tino, du hast noch einen Tipp mit Graufiltern?
Ja, es ist mal an der Zeit gewesen. Ich habe mir schon seit längerem überlegt, dass ich gerne mal einen Graufilter besitzen möchte. Im Irlandurlaub habe ich so schöne Wasserflächen gesehen. Ich habe so kleine Wasserfälle und also kleine Flüsschen gesehen und so weiter. Habe ich gedacht, Mensch, wäre das mal schön, mit dem Graufilter jetzt mal die Belichtungszeit verlängern zu können, um mal so diese Wasserverläufe einfach ein bisschen verschwimmen zu lassen, um das Wasser mal zu einer weichen Fläche zu machen. Und da sind wir eigentlich auch schon bei den Möglichkeiten, die so ein Graufilter bietet. Eigentlich heißt der ND-Filter, neutrale Dichtefilter, und kann man sich so vorstellen, wie eine Glas- oder Plastikscheibe, gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, die grau, oder auf den ersten Blick schwarz aussieht und eigentlich nichts anderes tut, als die einfallende Lichtmenge in das Objektiv zu reduzieren. Und wenn man sich dann überlegt, was man für einen Graufilter haben möchte, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es Beschriftungen und da gibt es dann so Bezeichnungen wie ND1, ND2, ND3 und so weiter. Und das ist dann nach so einem Logarithmus berechnet. ND1 bedeutet, dass nur noch 10% des Lichtes hindurchgelassen werden. ND2 1%, ND3 0,1% und so weiter. Reduziert sich also immer um eine Stelle. Das ist manchmal nicht so ganz hilfreich, wenn ich jetzt wissen möchte, wie viel Blenden sind das denn? Denn damit kann man ja ganz gut rechnen und kann man sich also vorstellen, wenn ich jetzt meine Belichtungszeit verdoppeln möchte, dann brauche ich einen Graufilter, der einen Verlängerungsfaktor von 2 hat. Und dieser Verlängerungsfaktor ist die meist zweite Angabe, die auf so einem Graufilter auch draufsteht. Also immer diesen neutrale Dichtewert hat man da eben als Angabe und den Verlängerungsfaktor. Und da würde ich euch auch empfehlen, beim Kauf drauf zu achten. Ganz häufig hat man dann eben so Verlängerungsfaktoren von 4, 8, 16, 64. Bei 64 wäre man dann bei 6 Blendenstufen Unterschied. Und ich habe mir einen gekauft mit einem Verlängerungsfaktor von 1000. Und das sind dann 10 Blendenstufen. Und 10 Blendenstufen, ich habe das dann gleich mal probiert. Wenn ihr euch vorstellt, dass ihr ein Bild aufnehmt, was ihr normalerweise bei einer 125. Sekunde aufnehmen würdet. Also ich habe mal einfach hier ein Foto von meinem Garten gemacht, um das mal auszuprobieren. Da war ich bei Blende 8, Belichtungszeit 125. und ISO 100. Und wenn man dann 10 Blendenstufen sozusagen verlängern muss, landet man bei einer Belichtungszeit von 8 Sekunden. Wenn ich jetzt die Blende beispielsweise noch schließe auf 11 oder dann auf 16, bin ich ja nochmal 2 Blendenstufen weiter davon entfernt und dann habe ich schon eine Belichtungszeit von 30 Sekunden. Und wenn ich dann zum Beispiel ein Gewässer dann belichte mit 30 Sekunden, dann kriege ich schon eine ganz schöne weiche Fläche. Andi und ich hatten ja auch in einer der letzten Folgen mal darüber gesprochen, wo er dann eine Langzeitbelichtung gemacht hat von irgend so einem Hafen oder von irgendeinem See in der Schweiz und dass das doch sehr schön aussehen kann, wenn man dann so Aufnahmen mal mit längerer Belichtungszeit macht. Mhm. Natürlich entstehen da auch sehr, sehr viele kitschige Bilder im Internet von irgendwelchen Wasserfällen, die einfach nur noch so eine weiße Spur hinter sich herziehen. Ein anderer Anwendungsfall wäre zum Beispiel, irgendwelche Sehenswürdigkeiten zu fotografieren, die man normalerweise nicht fotografieren kann, ohne dass ganz viele Touristen davor herumlaufen. In dem Fall hatte Stefan in einer der letzten Folgen ja schon mal den Vorschlag gemacht, man könne mehrere Bilder machen, die übereinander legen und in Photoshop dann jeweils die Ebene herauskratzen, die wo sich dann eine Person befindet. So hat man dann natürlich auch ein Bild, auf dem keine Personen sind. Aber da hat man dann möglicherweise mit Helligkeitsunterschieden bei den verschiedenen Aufnahmen zu tun. Und hier kann man mit dem Graufilter belichtet man einfach zum Beispiel dann einen Platz, wo eine schöne Kirche steht oder irgendetwas anderes Sehenswürdiges. Und in 30 Sekunden beispielsweise sind dann die Menschen, die dann vor dem Gebäude herumstehen oder die da vorher laufen, haben sich dann weiter bewegt und sind dann auch überhaupt nicht mehr zu sehen auf diesem Foto. Und das ist eben dann noch ein, ja, finde ich, sehr praktischer Anwendungsfall. Ja, andere Möglichkeit hatte ich auch mal, wo ich gerne einen Graufilter gehabt hätte, jetzt nicht mit einer Blendenverlängerung um 10, sondern da habe ich mal in einem Lost Place fotografiert. Und da hatte ich aber von oben natürliches Licht. Das Dach war offen und ich wollte ganz gerne mit einem Blitz von vorne aufhellen. Und dann bin ich ja schon mal, also ich hatte eine Offenblende 1.8, ISO 100 und dann hätte ich für die korrekte Belichtung erstmal eine 400stel, irgendwie so im 400stel Sekundenbereich gelegen. Und da habe ich natürlich dann, wenn ich mit einem Blitz aufhellen möchte, Schwierigkeiten, weil die Blitzsynchronzeit immer so um die 200 liegt. Also hatte ich ein, zwei Blenden zu viel Licht. Und in dem Fall wäre es jetzt schön gewesen, einen Graufilter zu haben mit dem Verlängerungsfaktor 4, also dass ich dann zwei Blendenstufen hätte abblenden können. Dann hätte ich mit dem Blitz von vorne aufgehellt und hätte dann überhaupt gar keine Probleme mehr gehabt mit meiner Offenblende dann dort zu fotografieren. Das wäre dann also eben eine andere Möglichkeit, wie man dann mit einem Graufilter arbeiten kann, der nicht so stark das Licht filtert. Ja, und dann diese Graufilter, wenn ihr mal in irgendwelche Online-Shops geht und stöbert, die gibt es eben in allen möglichen, für alle möglichen Filterdurchmesser. Es gibt auch von der Firma Kokin, glaube ich, die Möglichkeit, sich so einen Vorsatz auf die Linse zu schrauben. Und dann kann man dann so graue Scheiben davor packen. Und das ist dann eben so ein Universalset, was dann für die unterschiedlichsten Filterdurchmesser anzuwenden ist.
Also ich habe so ein Set mehr gekauft mit Verlaufsfiltern. Da gibt es auch noch ein größeres Set, wo dann auch noch diverse, ja, durchgehende Graufilter dabei sind. Aber bei dem Tausender, das ist ja nochmal eine Sache, der wird auf jeden Fall ja einen Farbstich irgendwie noch mit ins Bild bringen. Oder hast du da eine andere Erfahrung gemacht?
Ja, ich habe damit erstmal ein paar Testbilder gemacht und da bin ich auch schon wieder beim Thema Preis. Ich habe also jetzt einen Graufilter gekauft, der lag so bei 110, 120 Euro. Und wenn man in Online-Shops guckt, dann kriegt man eben auch Filter für 20, 30 Euro. Und ich habe dann mal so in den Internetforen mal ein bisschen umhergesucht und da hört man dann eben auch von vielen, dass gerade die etwas günstigeren Modelle Farbstiche haben, dass also auch im Bild Farbverläufe sind, die da nicht hingehören. Und es gibt auch Graufilter, bei denen man diese Filterwirkung regulieren kann, dass man eben vorne dran dreht und dann hat man eben unterschiedliche Filterwerte. Jedenfalls gibt es wohl bei denen etwas höhere Farbverschiebungen. Ich hatte bei meinem Filter, der ist jetzt von B&W, da habe ich eher eine Vignettierung. So große Farbfehler hatte ich da nicht. Die Vignettierung war aber war sehr gleichmäßig außenrum. Vergleichbar, als wenn man mit einem sehr offenblendigen Objektiv fotografiert, dann hat man ja auch schon mal, dass die Ränder etwas dunkler werden. Scharf am Rand ohne weiteres, aber eben etwas dunkler werdend, und das habe ich aber mit Lightroom völlig problemlos wieder reduzieren können, sodass man das eigentlich nicht sieht. Was so die Kontraste und so angeht, ist es insgesamt, macht mir das Bild ein bisschen lebendigeren Eindruck. Ich habe da nochmal im Vergleich einfach ohne Filter fotografiert, um mal so einen Vergleich zu haben. Und ja, da war das eben ganz deutlich sichtbar, dass ich einmal diese Vignettierung habe, aber wie gesagt, völlig problemlos entfernbar. Aber das von Farben und den Kontrasten gefiel mir das eigentlich ganz gut. Da muss man jetzt mal verschiedene Motive auch bei unterschiedlichen Lichtsituationen ausprobieren. Aber es ist ja sowieso schon etwas sehr Spezielles, wenn man mit einem Verlängerungsfaktor von 1000 fotografiert, dann fotografiert man ja schon mit der Absicht, dass man, ja, dass es eben nicht so aussieht wie ein ganz normales Bild, was ich auch ohne Filter machen könnte. Also eine gewisse Gestaltung ist dann mit dem Bild ja sowieso vorgesehen.
Ja, kannst du wirkliche Kunst mit produzieren.
Das werden wir dann, das werde ich zu beweisen versuchen.
Also ich habe einmal ich habe auch einen 1000er Graufilter, ich habe allerdings nicht so viel ausgegeben, weil ich erstmal gucken wollte, wie häufig komme ich denn so auf die Idee, so einen Filter mal vorzudrehen. Und ich habe das genau einmal bisher gemacht und bin an die Talsperre gefahren, wo an einem sehr windigen Tag das Wasser wirklich auch so ein bisschen, ja, hin und her schwibbelte und schwabbelte und so kleine Schaumkrönchen hatte. Und siehe da, im Wasser hat sich auch genau der Effekt eingestellt, den ich erzielen wollte. Und zwar war das dann so eine, schon fast wie Bodennebel sah die Wasseroberfläche aus. Also wirklich eine coole Geschichte. Den Farbstich, da habe ich mich ganz einfach drum rumgedrückt, indem ich eine Schwarz-Weiß-Konvertierung oder so eine Tonung vorgenommen habe. Mal sehen, ich muss mal eben das Bild dann raussuchen, packe ich vielleicht mal dazu. Aber was mich dann im Nachhinein gestört hat, war, dass die Bäume sich natürlich auch alle bewegt haben und nicht mehr scharf abgebildet waren. Ne?
So. Genau. Und
die halten ja auch nicht still. Die bewegen sich dann innerhalb dieser 2 Minuten ja auch durch den Wind, der das Wasser bewegt, bewegen sie auch die Bäume. Und das, was ich so in meinem geistigen Auge, als ich dort ausgelöst habe, gesehen habe, das war dann eher, okay, die Bäume sind gestochen scharf, aber Wolken und Wasser sind irgendwie durch diese Bewegung zu einer nebligen Wasseroberfläche und einer geschlossenen, einfachen Wolkendecke zusammengeschrumpft. Also das habe ich bei dem ersten Experimentieren da halt nicht so richtig geschnallt, und da hätte man wirklich noch ein zweites Bild machen müssen, was ich nicht gemacht habe, um dann die Bäume sozusagen aus dem anderen Bild dann mal rauszunehmen und dort dann wieder reinzusetzen.
Ja, das ist was, wo man drauf achten muss. Und wenn man nur einzelne wenige Wolken hat am Himmel, Und die einfach so schlieren Bilder, sieht das auch eigentlich ganz schön aus. Aber wenn man relativ viele Wolken hat und das dann nur noch eine graue Soße wird, das ist sicherlich nicht die Absicht. Aber so Bilder von am Meer zum Beispiel, wo ich jetzt keine Bäume habe, wo das Wasser dann so zwischen den Steinen verläuft, das sieht dann ja schon mal ganz schick aus dann. Muss man mal ausprobieren.
Ja, Marc, hast du auch einen Rauchfilter?
Ja, ich habe einen. Der war mal bei irgendeinem gebrauchten Objektiv, was ich gekauft habe, mit dabei. Ich habe das eben auch die ganze Zeit schon ganz verzweifelt gesucht, wo ich den hingelegt habe, um zu sehen, was das eigentlich für einer ist. Und habe mir das eigentlich auch schon mal oft was vorgenommen, das einfach mal zu probieren. Aber ich habe es einfach noch gar nicht gemacht. Sollte ich aber eigentlich mal, weil ich finde diese Bilder eigentlich auch mal ganz schick. Man darf sicherlich nicht überstrapazieren, wie bei vielen Dingen. Aber gerade bei uns oben hier an der Küste kann man sicherlich dann diese Effekte mit den Wellen und keine Bäume auf dem Wasser, zumindest keine stehenden, das bestimmt ganz gut hinkriegen. Müsste ich vielleicht mal probieren. Ich guck mal, ob ich den Filter wiederfinde.
Das heißt, so viel wie du fotografierst nicht so oft damit, ne?
Ich habe noch nie damit fotografiert. Wie gesagt, der war dabei. Ich habe da auch eben gerade gesehen, den Sternfilter, der auch mit dabei lag, der liegt hier noch rum. Aber ich glaube, den braucht man heutzutage eigentlich gar nicht mehr.
Den habe ich auch noch nie im Einsatz gesehen.
Ja, das ist so 70er Jahre. Das sieht die Packung auch aus.
Ja, ja, genau.
Und irgendwie, ich bin der Meinung, wahrscheinlich habe ich den in einer Fototasche reingepackt, so nach dem Motto, vielleicht kommt da mal die Gelegenheit. Ich glaube, ich werde es mal machen, jetzt auch durch die Anregung von euch, einfach mal damit mal rumzuspielen und Erfahrung zu sammeln, ist das sicherlich nicht verkehrt.
Ja, ich denke, gerade wenn man mal auch im Urlaub Zeit hat und man fotografiert mal ein bisschen in der Natur, warum nicht einfach mal ausprobieren?
Richtig.
Und dann schauen wir mal, ob wir in der Flickr Group dann demnächst ein paar Bilder mit Graufilter finden, mit Langzeitbelichtung.
Ja, und auch welche von mir, ne? Ob welche von mir.
Ja, da werden wir genau schauen.
Ich werde berichten.
Sehr gut.
Gut. Haben wir noch Themen?
Ich glaube nicht.
Auf der Liste steht nichts mehr drauf.
Ja, da machen wir mal Schluss, wa?
Jo.
Ja, Marc, schön, dass du als Gast dabei warst.
Gerne.
Hat Spaß gemacht, auch mal was über die OMD zu erfahren.
Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
Falls dich irgendwie das nächste Fotothema ereilt, lass es uns wissen, dann kommst du halt einfach nochmal dazu.
Klar. Ich höre euch ja auch regelmäßig, von daher weiß ich ja, was da vielleicht mal reinpassen könnte. Und dann würde ich mich einfach mal melden.
Ja, super. Vielleicht auch nochmal der Aufruf an die Hörer, falls ihr irgendwie eine tolle Sache zu erzählen habt, meldet euch. Da finden wir irgendwie einen Weg, dass ihr das hier platzieren könnt.
Ja, das war dann die Folge 104. Unsere Gruppenfolge sozusagen.
Ja, hoffentlich dann wieder in einer größeren Runde. Also Andi ist mit der Firma unterwegs, Stefan ist auch total im Overflow beruflich eingebunden und die anderen zwei haben gerade noch ein weiteres kleines Kind bekommen. Da muss man auch ein bisschen Verständnis für haben, dass man sich dann etwas zurücknimmt. Aber hoffentlich machen die demnächst auch mal wieder ein bisschen mehr mit. Na? Falls ihr das hört, Jungs,
rafft euch. Kleiner Rüffel hier.
Stehen Sie bequem, der Anschluss dauert länger.
Nein, das ist ja nicht böse gemeint, aber es fehlt halt irgendwie was. Ja. Das war ernst
Jawohl.
Gemeint, mit dem es fehlt was. Okay.
Gut. Alles klar, wir halten hier die Stellung.
Ja, ich würde sagen, wir machen mal jetzt endgültig Schluss. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Bis tschüss. Bis bald. Tschüss.
Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de.